Tja, und so wandelt sich auch die Gesellschaft, erforscht jedenfalls der Soziologe, der mit Informationen und Fakten, die ihm heute zur Verfügung stehen, mit möglichst hoher Präzision schon auf die nächsten Jahrzehnte blickt. Was das alles genau heißt, das mit der Netzwerkgesellschaft und die auch noch verbunden mit künstlicher Intelligenz, das vermittelt er uns jetzt mit seinem Vortrag »Digitalisierung und die nächste Gesellschaft«. Ihr hört einen Mitschnitt vom 16. April 2019 des Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft, das die Reihe Making Sense of Digital Society angeboten hat.
Es ist eine Ehre, in diesem Haus sprechen zu dürfen, in dem wir wirklich schon vieles erlebt haben. Wir Soziologen, wir Theaterleute, wir Denker über die Gegenwart. Es hat einen gewissen beruhigenden Effekt, in Europa über Digitalisierung reden zu können, weil man da zum Beispiel hinter einem solchen Pult noch Stellung beziehen darf und Texte vor sich haben darf und nicht wie auch im TED-Talk über die Bühne tanzen muss. Meine Damen und Herren, ich habe heute Abend etwas vor, was weder dem Moderator noch den Einladenden gelungen ist, mir auszureden, nämlich Sie anhand von einigen Phänomenen, die hoffentlich trotzdem sichtbar und griffig werden, in die Frage einzuführen, mit welchen Theorieressourcen, mit welchen Denkbildern, mit welchen Modellen, Vorstellungen man gegenwärtig als Soziologe überhaupt über Digitalisierungsfragen und über das, was sich nächste Gesellschaft, die Gesellschaft nach der modernen Gesellschaft nennen lässt, reden kann. Ich kann den Blick auf diese Ressourcen nicht ganz vermeiden, weil wir nun immerhin gute 10, 15 Jahre eine intensive Diskussion über Digitalisierungsphänomene aller Art schon hinter uns haben. Alle Arten von apokalyptischen und von kulturkritischen und von missionarischen und von visionären Diskursen bereits an uns haben vorbeiziehen lassen. Und deswegen werde ich nicht den Versuch machen, das nochmal zu wiederholen und allzu Vertrautes ein 5., 10., 500. Mal zu sagen. Ich habe 4, 5 Punkte, zunächst zur Fragestellung, dann tatsächlich zu den Theorieressourcen, dann zur Frage, wie man denn Digitalisierung und nächste Gesellschaft zu fassen versuchen kann, vor dem Hintergrund dieser theoretischen Überlegungen, vielleicht ein paar Beispiele und dann zum Schluss, wenn ich soweit komme, eine Irritation, die natürlich meine Irritation ist. In den 90er Jahren waren wir als Systemtheoretiker immer sehr erpicht darauf, die Studenten, mit denen wir es zu tun hatten, vor allem aber auch die Klienten, mit denen wir es zu tun hatten, in der systemischen Organisationsberater zum Beispiel, zu irritieren. Diese Geste pflegen wir mittlerweile nicht mehr, sondern es kommt viel mehr und viel stärker darauf an, sich in eine gemeinsame Arbeitshaltung zu begeben und einigermaßen, trotz der zum Teil sehr lustigen Phänomene, die uns umgeben, einigermaßen ernsthaft über die Dinge zu reden. Also erstens zur Fragestellung. Nächste Gesellschaft ist ein Schlagwort von Peter Drucker in die Welt gesetzt, das schlicht und ergreifend darauf hinweisen soll, dass wir uns gegenwärtig in einer vierten Medienepoche befinden. Das ist alles bekannt. Ich sage das nur als Einleitung. Eine vierte Medienepoche, die von Kulturwissenschaftlern von Marshall McLuhan bis zu Michel Serre und einigen anderen dazwischen sozusagen standardmäßig bemüht wird, um die gegenwärtigen Phänomene zu schildern, um eine Heuristik anzubieten, die in der Lage ist, die Nervosität, die wir haben, die Unruhe, die wir empfinden, die Orientierungslosigkeit, die wir um uns herum und auch in uns selbst erleben, einigermaßen in den Blick zu bekommen. Die erste Medienepoche war die Einführung der Sprache, der mündlichen Sprache vor circa 100.000 Jahren, man weiß es immer noch nicht genau. Die zweite Medienepoche war die Einführung der Schrift, vor allem der alphabetischen Schrift vor 5.000 bis 8.000 Jahren. Die dritte Medienepoche, die Einführung des Buchdrucks. Damit begann die moderne Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die von der Möglichkeit, dass alle im Zuge der zunehmenden Literarisierung, dass alle lesen konnten und alle schreiben konnten, enorm dynamisiert worden ist, weil das, was wir heute vielleicht immer noch etwas unterschätzend bezüglich der Reichweite dieses Phänomens Kritik nennen, weil die Dauermöglichkeit einer sowohl intellektuellen wie praktischen, wie unternehmerischen, wie politischen Kritik war durch diesen Buchdruck, durch die Möglichkeit zu lesen und mit dem Angelesenen und nur selten wirklich Überprüften dann in den öffentlichen Raum zu gehen, geprägt. Und wichtig ist diese Vorstellung, dass wir jetzt mit der Einführung der elektronischen Medien vom Radio über das Kino und das Fernsehen bis zum Computer, dem Internet und der Künstlichen Intelligenz, es eben in Anführungsstrichen nur mit einer vierten Medienepoche zu tun haben. Und wir von daher, so die Vermutung von Kultur- und Medienwissenschaftlern von den bisherigen dreien und von der Art und Weise, wie wir die überlebt haben, denn es gäbe uns nicht, wenn wir sie nicht überlebt hätten, profitieren können. Also ganz streng eine Heuristik, ganz streng der Versuch zu sagen, wir wissen in der Tat nicht, wie uns gegenwärtig passiert, obwohl wir es selbst sind, die uns mithilfe der elektronischen Medien digitalisieren. Ja, die Gesellschaft wird digitalisiert, sie digitalisiert aber auch sich selbst nämlich. Wir sind es also, die Täter und gleichzeitig die Opfer dieser Entwicklung sind. Und wir können daher, das will ich Ihnen aber heute Abend ersparen, das kann man mittlerweile vielfach nachlesen, wir können davon lernen, wie man mit der Schrift, der Sprache und vor allem dem Buchdruck umgegangen ist. Immer anhand eines Theorems, das von Niklas Luhmann stammt, mit jedem neuen sogenannten Verbreitungsmedium der Kommunikation treten neue Möglichkeiten des Handelns, des Erlebens, der Kommunikation, der sinnhaften Verarbeitung von Gesellschaft, von Individualität, von allem, was das menschliche Leben prägt, auf die die vorherige Medienepoche nicht vorbereitet ist. Das Theorem des sogenannten Überschusssinns ist ein Theorem, das die grundsätzliche Komplexitätssteigerung, wenn man so will, jeder neuen Medienepoche zu beschreiben versucht, um dann die entscheidende Frage zu stellen, wie ist es gelungen, eine Struktur der Verteilung von Kommunikation, sozusagen die Möglichkeit auszuhalten, dass andere in derselben Gesellschaft mit den neuen Medien erfolgreich handeln und erleben, fertig zu werden. Und wie ist es möglich geworden, passend zur jeweiligen Medienepoche eine Kultur, eine kulturelle Vorstellung des Sinns, der verdichteten Sinnhaftigkeit einer solchen Gesellschaft zu entwickeln? Und was ich gemacht habe und einige andere gemacht haben, ist sozusagen diese, wie man das dann nennt, Strukturformen und Kulturformen der jeweiligen vier Medienepochen durchzurechnen, zu beschreiben, historisch aufzuarbeiten. Nicht immer zum Vergnügen von Historikern, muss man bei der Gelegenheit dazu sagen, die natürlich also mit dem Versuch, die Menschheitsgeschichte in vier Medienepochen einzuteilen, nicht sehr glücklich geworden sind. Im Rahmen einer Heuristik ist das aber ein legitimes Unterfangen und im Rahmen einer Soziologie, die auf die Frage, wie strukturiert sich Kommunikation selbst zu schauen, versucht erst recht. Also lange Rede, kurzer Sinn, Sie haben es mit einer vierten Medienepoche zu tun. Das hat zwei Konsequenzen, für die jetzt für mich für heute Abend wichtig sind. Konsequenzen für die Soziologie und Konsequenzen für die aktuelle KI-Diskussion. Und vor allem diese Konsequenzen für die aktuelle KI-Diskussion sind diejenigen, die mich dazu bringen zu sagen, okay, also es ist soweit, dass die Soziologie nicht nur den Phänomenen hinterherlaufen sollte und müsste, sondern es ist soweit, dass die Soziologie beispielsweise mit ihrer Forschung zur sozialen Intelligenz, die nicht immer unter diesem Stichwort zu finden ist, mit ihrer Forschung zur sozialen Intelligenz an einer Intelligenzdebatte teilnehmen kann. Also, was sind die Konsequenzen für die Soziologie? Will ich nur andeuten. Im Grunde sind es dramatische Konsequenzen, über die man auch einen ganzen Vortrag halten könnte. Die Hauptkonsequenz ist eine doppelte, jetzt wieder bezogen auf, mit welcher Struktur der Gesellschaft bekommen wir es zu tun und mit welcher Kultur der Gesellschaft bekommen wir es zu tun. In der Soziologie sind wir es von Max Weber bis Niklas Luhmann gewohnt, die moderne Gesellschaft für funktional differenziert zu halten. Eine Rationalität der Wirtschaft steht dann neben einer Rationalität der Politik, eine Rationalität der Liebe neben einer Rationalität der Erziehung, der Kunst und so weiter. Und die Hoffnung zu propagieren, dass sich diese Rationalitäten im Plural möglicherweise doch und gegen alle Evidenz zu so etwas wie einer vernünftig gestaltbaren Gesellschaft aggregieren, summieren, kombinieren. Ich glaube, das beste Wort ist integrieren lassen, wenn man an das mathematische Konzept der Integration, also im Sinne von Leibnizschen Integralen, denkt. Eine funktionale Differenzierung, die letztlich auf so etwas wie ein arbeitsteiliges Konzept des Zusammenspiels von jeweils hochgradig dynamisierten, das hatte ich schon angedeutet, hochgradig dynamisierten Systemen abstellt. Die Vermutung, die in den Kultur- und Medienwissenschaften und in einigen sozialwissenschaftlichen Winkeln gegenwärtig gepflegt wird, ist, dass über funktionale Differenzierung, also so eine Idee wie Arbeitsteilung, und über eine Aggregat- oder Integrationsvorstellung wie die der Vernunft unsere Gesellschaft strukturell nicht mehr zu verstehen ist. Wir haben es natürlich in den letzten 150 Jahren massiv bereits immer schon mit sehr unvernünftigen sehr irrationalen Phänomenen immer wieder zu tun gehabt, was uns aber nicht daran hinderte, an die im Prinzip vernünftige Gestaltbarkeit von Gesellschaft zu glauben. Wir sind sozusagen, nur ein Beispiel zu nennen, in das Dritte Reich in Deutschland mit der Beobachtung hineingeschlittert oder haben es selbst propagiert, dass die Vernunft hier keine Chancen mehr hat, sind aber daraus wieder herausgekommen mit der erneuten Hoffnung darauf, vernünftig mit uns selbst umgehen zu können. Die Beobachtung der gegenwärtigen Gesellschaft läuft, ich will es nur ein bisschen dramatisch zuspitzen, läuft darauf hinaus, dass die Vernunft kein Integrationskonzept der aktuellen Tendenzen mehr ist, sondern dass wir es mit einer neuen Form von Strukturen der Gesellschaft zu tun haben, die wesentlich erratischer, wesentlich idiosynkratischer, wesentlich exklusiver auch im Umgang mit den Menschen, die an ihr teilnehmen, umgehen. Und das läuft unter anderem auf das Stichwort von Manuel Castells hinaus, nämlich auf die Vermutung, dass die funktionale Differenzierung abgelöst wird von einer Netzwerkgesellschaft. Da gibt es ellenlange Debatten dazu, was unter Netzwerkgesellschaft zu verstehen ist und wichtige Anregungen bei Castells selbst. Für einen Soziologen, der vor dem Hintergrund der modernen Gesellschaft sich die Netzwerke anschaut, ist vor allem interessant, dass ein Netzwerk darin besteht, höchst selektiv und damit auch exklusiv mit Menschen umzugehen, die an ihm teilnehmen. Ein Netzwerk bestimmt sich immer dadurch, dass einige ihm angehören, einige Organisationen, einige Menschen, einige Geschichten, einige Orte und andere nicht. Und das könnte ein dramatischer Unterschied gegenüber der modernen Gesellschaft sein, weil diese genannten funktional differenzierten Systeme seit der Französischen Revolution, also seit der Erwartung von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auf Inklusion abgestellt haben, zumindest programmatisch abgestellt haben. Jeder soll sich an Wirtschaft beteiligen können, jeder soll sich an Politik beteiligen können, heißt dann Demokratie. Jeder soll an Erziehung sich beteiligen dürfen, heißt dann allgemeine Schulpflicht. Jeder, besonders anspruchsvoll, kann und soll sich an Kunst beteiligen können, also nicht restlos überfordert vor einem Bild stehen müssen oder an einer Theateraufführung teilnehmen können oder vielleicht sogar selbst malen oder schauspielern. Ja, dieses Inklusionskonzept der Moderne, mit dem wir alle aufgewachsen sind, so wie wir hier sitzen und stehen, wird abgelöst durch die Beobachtung einer Netzwerkgesellschaft, die mit dieser Inklusion normativ immer noch befasst ist, aber strukturell damit kaum noch etwas zu tun hat. Die kulturelle Vorstellung, dass alles sich so zur Vernunft integriert, und das ist jetzt der Punkt, der mich hauptsächlich beschäftigen wird, wird abgelöst durch die Vorstellung, dass es so etwas gibt wie eine Kultur nicht mehr der Vernunft, sondern der Komplexität. Das ist jetzt natürlich ein Stichwort, das haben alle schon mal gehört. Jeder glaubt zu wissen, was damit gemeint ist. Jeder, der einigermaßen informiert ist über dieses Stichwort, bittet darum, dass man ihm die Definition erspart. Da gibt es nämlich 12 oder auch mehr, von der algorithmischen Komplexität über die kybernetische Komplexität bis zur mathematischen Komplexität. Ich werde das gleich genauer erläutern, was ich darunter verstehe, weil ich das eigentlich auch mit Bezug auf die Frage nach den Intelligenzen, die uns umgeben, für im Moment eine zentrale Frage halte. Die Konsequenzen für die aktuelle KI-Diskussion resultieren genau daraus. Wir haben die letzten 40, 50 Jahre zum Teil ohne große Beachtung seitens der Öffentlichkeit damit verbringen dürfen, wir meine ich jetzt industrielle Bestrebungen weltweit, die industriellen Vorgänge, die Produktionsorganisationen zu automatisieren. Also alles, was man irgendwie technisch beschreiben kann und übernehmen kann von menschlichen oder mechanischen Abläufen in den elektronischen Medien so zu automatisieren, dass die Maschinen das von selbst automaton machen können. Das ist gegenwärtig nicht mehr das große Thema. Ja, auch dieses viel gepriesene und viel skeptisch beurteilte Stichwort der Industrie 4.0 lebt im Wesentlichen davon, dass sie sagen, es geht um den Gewinn von Autonomie und nicht mehr nur um den Vollzug von Automatisierung. Gewinn von Autonomie ist ein dramatischer Schritt in den Versuch, Maschinen, zunehmend nicht triviale Maschinen, dazu zu befähigen, mindestens, wenn nicht mehr, Autonomie an den Tag zu legen, wie das Menschen, Betriebe, Märkte von sich aus bereits in den letzten 300, 400 Jahren gelernt haben. Was heißt das, wenn wir uns mit Maschinen umgeben sehen? Die Autonomie, das heißt eine eigene Entscheidungsfähigkeit im Umgang mit Herausforderungen ihrer jeweiligen Umwelt, Menschen zum Beispiel, erworben haben. Was steht uns da bevor? Ist das die Wette der künstlichen Intelligenz? Ich komme gleich darauf zurück. Spannend ist es vor allem deswegen, weil dieser Punkt des Autonomiegewinns darauf hinweist, wie unvollständig der Titel dieses Vortrags ist, den ich gerade halte, Digitalisierung und die nächste Gesellschaft, weil wir es nämlich mit Digitalisierung und Analogisierung und der nächsten Gesellschaft zu tun haben. Dass die große Herausforderung der Künstlichen Intelligenz, die große Herausforderung ihres Einbaus in sowohl alltägliche Prozesse, die uns bei unseren alltäglichen Veranstaltungen helfen, wie auch in professionelle Prozesse wissenschaftlicher Forschung, betrieblicher Produktion, religiöser Predigt, künstlerischer Verbreitung von ästhetischen Inhalten, damit konfrontieren, dass dort überall digitale und analoge Rechner kombiniert werden müssen. Digitale Rechner sind Rechner, die programmiert werden können, die dann auch mehr oder minder so laufen, wie man sich das auf der Programmebene vorgestellt hat. So sehr wir mittlerweile wissen, dass wir kaum noch eine Chance haben, sowohl auch unter Informatikern Software und Hardware Abläufe tatsächlich durchschauen. Analoge Rechner sind Rechner, die nicht in diesem Medium der Wenn-Dann-Schlussfolgerung, nicht in diesem Medium der Berechenbarkeit von Abläufen, damit auch Vorhersehbarkeit von Abläufen aufgestellt sind, sondern die, wie Paul Watzlawick das mal so schön bezogen auf menschliche Kommunikation formuliert hat, die im Medium der Widersprüchlichkeit, im Medium sozusagen der Widerständigkeit der Umwelt, mit der sie jeweils sich auseinandersetzen müssen, ihre eigenen Prozesse gestalten, die mit kontinuierlichen Funktionen, so heißt es dann, ihre Grenzen zur Umwelt im Blick haben und gestalten und von daher eben nicht auf Binarität, sondern auf Widersprüchlichkeit abstellen. Die wichtigste Konsequenz daraus, wenn ich das jetzt wieder mit der Soziologie kombiniere, heißt in meinen Augen, dass wir aufgefordert sind, dass ich glaube, dass wir aufgefordert sind, ein Konzept der Negativität, ein Konzept der Negationstauglichkeit von Menschen, Maschinen, sozialen Systemen, kulturellen Einrichtungen, technischen Abläufen, ein Konzept der Negativität zu entwickeln, dass diese beiden Dimensionen, Binarität, also antinome oder oppositionelle Strukturen, die in direkt aufeinander bezogenen Widersprüchen halt arbeiten, mit generalisierten Widersprüchen, mit Widersprüchen, die nicht genau sagen, worum es eigentlich geht, wogegen man sich eigentlich wendet, was eigentlich die nächste Herausforderung ist, zu kombinieren. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt kein Wasser trinken, was übrigens nicht der Wahrheit entspricht, wenn ich sage, ich möchte kein Wasser trinken, dann lasse ich damit die Frage, was ich denn trinken möchte, offen. Ja, das ist eine generalisierende oder generelle Negation, die einen Spielraum von Möglichkeiten öffnet. Wenn ich dagegen sage, oh, jetzt fällt mir kaum ein Beispiel für die wirklich antinome Negation ein. Naja, wenn ich Ja und Nein, wenn ich Null und Eins einander direkt gegenüberstelle, wenn ich Mann und Frau in einem Binaritätsschema einander gegenüberstelle, dann habe ich tatsächlich einen direkten Negationsbezug des einen auf des anderen. Ich öffne damit einen Raum des Widerspruchs, ich öffne damit einen Raum der Spannung, ich öffne damit vielleicht einen Raum einer möglichen Geschichte. Ja, wie kann man das Ja mit dem Nein kombinieren? Wie kann man den Mann mit der Frau kombinieren? Wie kann man das Oben mit dem Unten kombinieren in der Hierarchie? Wie kann man Rechts mit Links kombinieren etc. pp.? Aber ich verharre in der einen Unterscheidung, die ich damit aufgestellt habe. Wenn ich sage, ich möchte kein Wasser trinken, ist offen, was ich stattdessen trinken möchte. In diesem Sinne arbeiten ein paar Mathematiker, vor allem mein Haus- und Lieblingsmathematiker George Spencer Brown, mit einem generellen Konzept der Negation. Wir werden gleich sehen, wie wir das brauchen. So, zweiter Punkt. Was heißt das? Theorieressourcen, einige ganz wenige. Ich möchte gerne sowohl die Digitalisierung als auch die Analogisierung, darauf werde ich jetzt aber im Folgenden nicht so stark abstellen, wie auch die nächste Gesellschaft als mediale und komplexe Formen beschreiben. Mediale und komplexe Formen beschreiben. Mediale Form für die älteren Semester unter uns ist ein Begriff, den Jacques Derrida in einem großen Vortrag im Jahr 1961 geprägt hat. La Différence, ja, mittendrin steht dieser Begriff der medialen Form und soll auch so etwas abstellen wie ein Phänomen, das unzuverlässig ist in der Art und Weise, wie man mit ihm umgehen kann, auf der einen Seite, anschlussfähig oder iterabel, wie Derrida gesagt hat, an viele andere Formen, irgendeine Form von Eigendynamik hat, wie ein Virus, aber andererseits ohne eine hinreichend komplexe Umwelt, also ohne auch Einschränkung dieser Eigendynamik nicht überleben kann. Eine mediale Form ist also eine Form, die auf der medialen Seite in einer, ja, wie soll man das am besten beschreiben, in einer Menge von losen Möglichkeiten eine nicht zuverlässige Form bildet, beispielsweise ein Satz im Medium von Worten. Ja, wenn ich das Medium der Worte verwende, dann operiere ich in einem Medium, in dem ich diese Worte mit jenen Worten kombinieren kann oder auch bestimmte Worte weglassen kann oder mehr oder weniger Worte verwenden kann und auch dauernd dazu einlade, ganz andere Worte zu verwenden. Ja, Sie hören mir dabei zu, wie ich einen Satz ausspreche und denken, hätte man noch ein bisschen anders formulieren können, hätte man ein bisschen präziser formulieren können, hätten ein paar soziologische Vokabeln auch wegbleiben können. Ja, also Sie hören sozusagen die Form, den Satz, und denken dabei, wie Sie jetzt wissen, wo ich Ihnen diese Definition erzähle, denken dabei das Medium mit. Ja, man kann fast sagen, dass Sie an mir vorbei, an den Sätzen, die ich formuliere, vorbei auf den Möglichkeitenraum schauen, in dem man über so etwas wie Digitalisierung reden kann oder bezogen auf mich besser nicht reden sollte. Ja, das ist ein Medium. Ja, anderes Beispiel, Sie lernen jemanden kennen und Sie verlieben sich und lassen sich von einem Soziologen, wenn Sie Pech haben, erzählen, dass sie gerade im Begriff sind, sich im Medium der Liebe zu bewegen. Ja, eine Liebeserklärung wäre eine Form in diesem Medium der Liebe. Das Medium selbst, wie Sie dann aber merken, wenn Sie mit Ihrer Liebeserklärung scheitern oder hoffentlich nicht scheitern, ist ein Raum von Möglichkeiten, der so oder so genutzt werden kann. Mit einer sehr passionierten Liebeserklärung, mit einer sehr zaghaften Liebeserklärung, mit einer ironisierten Liebeserklärung. Ja, also vieles von dem, was Sie dann an Möglichkeiten aussuchen, prägt die Geschichte, die Sie dann entweder erleben oder auch nicht erleben, ja, anschließend. Aber Sie müssen auswählen. Und meine Einladung ist also die, lassen Sie uns die Digitalisierung als eine in diesem Sinne mediale Form, als einen Möglichkeitenraum beschreiben, in dem eine Fülle von Hardware und Software und Vernetzungsmöglichkeiten denkbar ist, von denen sicherlich nur ein Bruchteil bisher realisiert worden ist. Und das soll Sie jetzt nicht erschrecken, sondern soll eher dazu einladen, sich die Fülle an Möglichkeiten, die noch nicht realisiert worden ist, anzugucken, daraufhin, unter welchen Umständen sie interessant sein können. Mediale Form gleich komplexe Form. Jetzt kommt es zu dieser Definition von Komplexität. Die einfachste ist im Sinne der europäischen Klassik, Komplexität als Einheit einer Vielfalt zu verstehen und gleichzeitig als Vielfalt einer Einheit. Das schönste Beispiel dafür ist eigentlich die komplexe Zahl in der Mathematik. Also Wurzel aus minus 1 ergibt plus 1 und minus 1. Ja, beide Lösungen sind möglich. Unmöglich ist die Reduktion der beiden Lösungen auf eine Lösung, sodass die plus 1 die minus 1 und die minus 1 die plus 1 erfordert und man damit eine unreduzierbare Zwei-Seiten-Komplexität oder Zwei-Seiten-Form vor sich hat. Komplex ist die schon genannte Unterscheidung zwischen Mann und Frau, weil sie trotz aller Gender-Debatten Männer nicht auf Frauen und Frauen nicht auf Männer reduzieren können. Wie gesagt, trotz aller Gender-Debatten, die genau das mit großem Erfolg in der Variabilisierung von Verhaltensspielräumen versuchen, aber eben nur deswegen in der Variabilisierung von Verhaltensspielräumen versuchen können, weil gleichzeitig irgendetwas, und ich will jetzt gar nicht auf Biologie oder Sonstiges abstellen, sondern eher auf kulturelle Trägheitseffekte, weil irgendetwas Männer und Frauen nach wie vor unterscheidbar hält. Also Komplexität als Einheit einer Vielfalt, die auf beiden Seiten irgendetwas zu formulieren vermag, was aufeinander nicht reduziert werden kann. Wenn ich jetzt sage, und das ist der springende Punkt, ich möchte gerne Digitalisierung, nächste Gesellschaft als mediale und komplexe Form beschreiben, dann ist dieser Raum an Möglichkeiten, an zum Teil genutzten, zum Teil ungenutzten Möglichkeiten, der mediale Raum gemeint auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine Komplexität, die jetzt inhaltlich definiert wird, als das Zusammentreffen von, ja, also das, was ich kontrollieren kann, im Moment 4 bis 5 sogenannten Systemreferenzen. So eine Situation wie die hier, ich halte einen Vortrag, Sie hören zu, gleich werden wir in die Diskussion einsteigen, ist eine komplexe Form insofern, als wir dazu eine Sprache brauchen, die wir miteinander sprechen können, eine Simultanübersetzung, die das ins Englische übersetzt und für die ich wahrscheinlich jetzt schon zu schnell geworden bin, sorry dafür, und, so spricht der Soziologe, mitlaufende Bewusstseinssysteme, die alle von Ihnen mitgebracht haben. Das ist zumindest das, was wir uns gegenseitig unterstellen. Sie hoffen auch, dass ich eins mitgebracht habe, was nicht bei allen Vorträgen der Fall ist. Weil es gibt ja Vorträge, die kann man mehr oder minder automatisiert, wenn auch nicht autonom, halten. Ja, also wir haben eine Sprache auf der einen Seite und das Mitdenken in den Bewusstseinssystemen, die neuronal und mental geschlossen sind, auf der anderen Seite. Es ist völlig unmöglich, einen Satz zu sagen, einen Satz zu verstehen, ohne dass diese beiden Seiten, diese beiden Systemreferenzen, Kommunikation auf der einen Seite und Bewusstsein auf der anderen Seite mitspielen. Ja? Das ist schon mal sozusagen die Ursituation des Menschen, eine Urkomplexität, die die Nichtreduzierbarkeit des Redens auf Denkens und des Denkens auf Redens bedeutet. Das rettet uns vor sehr vielem, weil wir natürlich das eine sagen und das andere denken können. Und umgekehrt. Manchmal kommt auch beides zusammen. Das hat dann sehr viel mit der Kantschen Hoffnung auf Vernunft zu tun. Aber im Moment haben wir es eher mit dem Ausbau und der Ausbeutung dieser Differenz zu tun. Springender Punkt allerdings, wenn wir jetzt über die nächste Gesellschaft und die Digitalisierung als in diesem Sinne mediale und komplexe Form reden, ist, dass weitere Systemreferenzen dazukommen, nämlich die der Technik und die des Organismus. Ja, wir haben also in dem Moment, in dem jemand von uns ein Handy aus der Tasche zückt, mache ich jetzt nicht, darauf schaut, haben wir es mit mindestens 4 Systemreferenzen zu tun, nämlich mit der technischen Systemreferenz, wie funktioniert das Smartphone, mit der organischen Systemreferenz, wie gehen meine Finger, und da sind meine Finger ganz anders in der Lage als die von Jugendlichen. Ich halte immer noch das Handy in der rechten Hand fest und tippe mit der linken Hand mit einem Finger, wenn ich irgendwas zu schreiben versuche. Ja? Also jeder, der auch nur 10 Jahre jünger ist als ich, hat natürlich das Handy in einer Hand und tippt mit dem, ja, stimmt das? Tippt mit dieser Hand gleichzeitig darauf, wie ich das früher auf der Geige gemacht habe. Ja, also ich mache das vorsintflutlich, ist meine körperliche Angepasstheit an dieses Smartphone. Gleichzeitig, wo ich versuche einigermaßen mitzuhalten, sind meine neuronalen Strukturen immerhin so entwickelt, dass ich mit der Schnelligkeit, in der Bilder aufgebaut werden, Bilder wieder abgebaut werden, auf dem Display einigermaßen mitzuhalten vermag. Ja, der Körper muss mitspielen, mein Bewusstsein muss mitspielen, ich muss in gewisser Weise nicht restlos, aber einigermaßen verstehen, was ich da tue, wonach ich suche, wovon ich mich beeindrucken lasse, was ich negiere etc. Die Gesellschaft als die Summe, die immer begrenzte Summe des Angebots an Kommunikationsmöglichkeiten ist beteiligt. Und dann habe ich eben schon 4 Systeme und ich kann dann, wenn ich so will, noch eine kulturelle Gewohnheit, die unsere eigenen Trägheitseffekte beschreibt, hinzunehmen. Ja, ich habe also 4 bis 5 Systemreferenzen, die aufeinander nicht reduziert werden können, aber in jedem konkreten Akt der Nutzung eines solchen Gerätes. Und denken Sie jetzt bitte nicht nur an das Smartphone, denken Sie auch an die Bloomberg-Terminals eines Börsenmaklers, ja, denken Sie an die Kampfbrille eines Soldaten im Feld, denken Sie an die Art und Weise, wie die Kernphysik sich über das Internet und über hochgradig komplizierte Programme untereinander weltweit vernetzt, um nach schwarzen Löchern zu suchen, Daten auszuwerten. Denken Sie an Krankenhäusern, ja, in denen Bildschirme mittlerweile an Patientenbetten, also seit einigen Jahren, stehen und sowohl der Patient als auch die Ärztin auf diese Bildschirme schauen und irgendetwas an Diagnose und Therapie abzuleiten versuchen müssen, obwohl bislang die Autorität des Arztes, der Ärztin die dominante Variable war. Also denken Sie an diese vielen auch professionellen Formen, in denen Bildschirme, in denen Programme, in denen Software und Hardware eingesetzt wird. Und es lohnt sich meines Erachtens, und nur dafür will ich plädieren, es lohnt sich, mit diesen 4 bis 5 Systemreferenzen zu arbeiten, um sich anzuschauen, warum funktioniert das hier wie. Und es lohnt sich zweitens deswegen, weil die Beobachtung zumindest in der Soziologie die ist, dass wir auf der körperlichen, organischen Ebene wesentlich geschickter und raffinierter, lernfähiger sind als auf der mentalen. Das heißt, wir beherrschen alle vor unseren Suchbildschirmen, die wir so benutzen und vor den Mailboxes, die wir checken und so weiter. Wir beherrschen körperlich eine Technik, von der wir mental zum Teil noch nicht wissen, was sie eigentlich mit uns anstellt. Ja, wir sind eingebettet in Medien, von denen uns klar ist, dass die Konsequenzen ihrer Verwendung, die Notwendigkeit ihrer Verwendung, möglicherweise auch die Verführung ihrer Verwendung uns lang noch nicht verständlich ist. Die wir aber gleichzeitig, wenn wir einen Blick auf die Schnelligkeit und Behendigkeit der Finger und des restlichen Körpers werfen, die damit umgehen, die wir restlos beherrschen. Praktisch beherrschen wir alle, was wir mental, was wir bewusst immer noch mit Zögern beobachten. Und dann kann man sagen, das ist dann vor allem auch im internationalen Zusammenhang, sozusagen im interkulturellen Zusammenhang der Beobachtung der Schnelligkeit der Einführung der elektronischen Medien spannend. Spannenderweise kann man sagen, dass die Verschaltung von körperlichen Fähigkeiten oder praktischen Fähigkeiten auf der körperlichen Ebene mit gesellschaftlichen Attraktivitäten funktionsschneller, funktionsfähiger, vielleicht sogar in gewisser Weise gewalttätiger ist, als der Versuch abzuholen, was die jeweils beteiligten Bewusstseinssysteme sich darunter vorstellen. Das Bewusstsein, das könnte man auch als Vorteil beschreiben, ist zögerlich unterwegs und versucht zu verstehen, was vorher schon passiert ist. Ja, kein Erstdenken und dann Handeln, sondern ein Ersthandeln und dann versuchsweise Denken. Und bei vielen kann das Denken dann auch ausfallen. Der springende Punkt ist jetzt bei dieser Beschreibung, dass wir wie ich dann gerne sage, nicht nur bis 1 zählen dürfen. Informatiker zählen in der Regel bis 1, nämlich technische Systeme. Neurowissenschaftler zählen bis 1, nämlich bis zum Gehirn. Soziologen zählen auch gerne bis 1, nämlich bis zur Gesellschaft. Ich sage, wir müssen bis 4 oder 5 zählen und diese verschiedenen Systemreferenzen miteinander kombinieren. Und zwar nicht nur in so einem allgemeinen Gebäude an systemtheoretischer Metasprache oder supertheoretischer Sprache, sondern ganz konkret an einzelnen Phänomenen. Und das, was ich eben als Notwendigkeit des Einbaus von Negativität und Negation zu beschreiben versucht habe, lässt sich genau darauf reduzieren, dass ich dieses sowohl digitale als auch analoge Medium, in dem wir uns da bewegen, nur dann verstehe, wenn ich die Negationspotenziale von jeder einzelnen Systemreferenz gegenüber allen anderen mitlaufen lasse. Mein Bewusstsein kann Nein sagen zu dem, was ich da tue. Ja, ich kann ausschalten, kann das E-Mail checken lassen. Ich brauche noch nicht mal zu tweeten, wenn ich es nicht unbedingt möchte. Ja, ich kann zu allem Nein sagen. Mein Körper kann Nein sagen. Er kann überfordert sein, er kann zu nervös sein, er kann gestresst sein, ja, und damit sogar ein bisschen zur Krankheit, die man dann auch Sucht nennen kann, einen inneren, dann nicht akzeptierten Widerstand gegen den Umgang mit elektronischen Medien entwickeln. Die Gesellschaft sagt Nein, und das muss nicht nur dann die EU-Kommission sein, das können auch andere gesetzliche Instanzen sein, die Nein sagt zu bestimmten Vernetzungsformen und selbstverständlich sagen, obwohl sie es ungern zugeben, Informatiker dauernd Nein. Indem sie das eine entwickeln, das andere aber nicht entwickeln. Indem sie das anzupreisen versuchen, was sie entwickeln und von dem schweigen, was ihnen noch nicht gelungen ist zu entwickeln. Ja, also ein dauerndes Nein, in dem diese 4, 5, wenn ich Kultur dazu zähle, die auch dauernd Nein sagt, Systemreferenzen sich aufeinander beziehen und gegen die dann das Wenige, im Verhältnis dazu Wenige, was in diesem Möglichkeitenraum tatsächlich passiert, gesetzt sein muss als das, womit wir es dann positiv und sogar affirmativ zu tun haben. Ich werbe also dafür, sich von der gegenwärtigen Phänomenologie der digitalen Gesellschaft nicht an der Nase herumführen zu lassen, sondern zu schauen, mit welcher Selektivität dort welche Produkte tatsächlich auf den Markt gekommen sind und von uns verwendet worden sind. So, wenn ich das jetzt zusammenfasse und sage, was heißt das denn jetzt für Digitalisierung und die nächste Gesellschaft, dann muss ich sowohl, Punkt 3, die Digitalisierung auf irgendetwas herunterbrechen, was sich konkret als Analyseeinheit beobachten lässt, um herauszufinden, womit wir es zu tun haben, wie auch die nächste Gesellschaft dieses Gesamtgebäude von Struktur und Kultur, kommunikativer Möglichkeiten herunterbrechen auf irgendetwas, was ich zu beobachten versuchen kann. Für heute Abend würde ich sagen, das ist schön, dass da in der Soziologie einige Arbeiten entstanden sind, die das sehr schön herauszuarbeiten vermögen. Würde ich sagen, die Digitalisierung hat es vor allem mit der komplexen Form von Daten zu tun. Das Datum, die Daten sind sozusagen das, in dem das, was Digitalisierung heißt, eine konkrete Form annimmt. Daten, die produziert werden, Daten, die rezipiert werden, Daten, die verarbeitet werden, Daten, die verweigert werden, Daten, die die einen produzieren und die anderen zu besitzen versuchen, Daten, die weitergegeben werden von richtigen an falschen und von falschen an richtigen Stellen. Lassen Sie uns auf Daten schauen, um zu wissen, was Digitalisierung heißt. Warum sind Daten interessant? Weil Daten sozusagen die Form schlechthin sind, nämlich wiederum eine Zwei-Seiten-Form. Sie schließen etwas ein, das, wofür Sie sich interessieren, die Stellen, an denen Sie erhoben werden können, die Verwendungszusammenhänge, an denen Sie vorkommen können, die Berechenbarkeiten, die daraus gewonnen werden können, etc. pp. Und Sie schließen in demselben Maße auch sehr vieles aus. Jedes Datum sagt über etwas etwas aus und sagt über vieles andere nichts aus. Ja, die eigentlich schlichte, aber empirisch extrem brauchbare Annahme ist, bitte lassen Sie uns auf Daten unter dem Gesichtspunkt von Einschluss und Ausschluss, und dann merken Sie wieder, da gibt es eine inhärente Negativität, schauen. Lassen Sie uns auf Daten unter dem Gesichtspunkt der Vorhersehbarkeit von Daten schauen, immer im Einklang mit dem, was Daten nicht vorhersehbar machen. Ja, einer der Vordenker am MIT in Cambridge, Alex Pentland, spricht davon, dass die intelligentesten Algorithmen, die Verhalten vorherzusehen erlauben, also so Amazon-Algorithmen oder sonstiges, eine Trefferquote in dem Verhalten, das sie vorherzusehen erlauben, von circa 60% haben, macht 40%, die sie nicht vorhersehen können. Ja, ist das unser Freiheitsspielraum? Ich würde sagen, ja. Aber andererseits ist der Freiheitsspielraum auch genau da, ja, wo keine Daten gewonnen werden können und auch keine Vorhersehbarkeit produziert werden kann. Welche Art von Manipulierbarkeit ermöglichen Daten und welche Art von Manipulierbarkeit ermöglichen sie nicht? Ja, wo sind Algorithmen unterwegs, die auf Börsen Investitionsentscheidungen zu treffen erlauben? Und wo sind sie nicht unterwegs? Wo werden sie eingesetzt, wo werden sie nicht eingesetzt? Ja, dauernd muss diese Frage, die wir an Daten richten, lauten, was ja und was nein. Die mediale und komplexe Form der nächsten Gesellschaft ist schlicht und ergreifend die, das habe ich bereits angedeutet, der Frage, welche Art von Handeln, welche Art von Erleben erlaubt welche Art von Netzwerken? Was ist in einem Start-up-Milieu in Berlin möglich und was ist nicht möglich? An Handeln und Erleben, an der Art und Weise, wie eine Gesellschaft verstanden wird und der Art und Weise, wie man darauf auf sie mit einem Projekt, an dem man sich beteiligen und nicht beteiligen kann. Mit einem Projekt, das hierin oder dorthin laufen kann. Mit einem Projekt, das so schnell oder so langsam läuft, beziehen kann. Ja, wie werden, und das ist natürlich eine Lieblingsfrage der Soziologen, wie werden Aktivitätschancen rückgekoppelt an die Frage, wer erlebt eigentlich was in einer Community, die, was weiß ich, kirchlich oder Start-up-mäßig oder universitär oder sonst wie aufgebaut ist. Ja, diese Frage danach, wie hochgradig verteilt und eben nicht sozusagen alle in derselben Blase sitzend, wie hochgradig verteilt sind eigentlich die Erlebnischancen in einer Gesellschaft? Wie kann man die, das ist natürlich auch eine Frage an ja, die Institute hier, ja, Bundeszentrale für politische Bildung, wie kann man Erlebensstrukturen erweitern zugunsten von dem, was man vermisst? Und wen interessiert das, wenn man sich zu erweitern versucht? Also nicht nur darauf zu schauen, was außerhalb der Soziologie gerne gemacht wird, wer tut was, sondern auch darauf zu schauen, wer erlebt was und lässt sich von daher möglicherweise auf welche Einschätzungen und Einstellungen und dann auch erregungsbereite Einstellungen, angstbereite Einstellungen, faszinationsbereite Einstellungen zur Gesellschaft überzeugen. Wenn ich das zusammenziehe mit dieser Vokabel, wir leben in einer Netzwerkgesellschaft, dann sehen Sie schon, wie die hochgradige Exklusivität der hochgradig verschiedenen Netzwerke, mit denen wir es in dieser Gesellschaft zu tun haben, politische, wirtschaftliche, amoröse, theatrale, ästhetische, pädagogische und sonstige, in der alten Sprache der funktionalen Differenzierung gesprochen, wie hochgradig unterschiedliche Handelns- und Erlebensstrukturen haben und wir von daher, meine These, in einer wesentlich differenzierten Gesellschaft leben, als wir das massenmedial vielfach erzählt bekommen. Und was sozusagen diese beiden Phänomene der Daten auf der einen Seite und des Handelns- und Erlebnispotenzial in der Gesellschaft auf der anderen Seite zusammenzieht, vielleicht dann jetzt doch ein wenig der letzte Punkt, die Beispiele lasse ich aus, dann komme ich zur Irritation, ist etwas, was ich nun allerdings wirklich unter dem Gesichtspunkt Intelligenzforschung für zentral halte, nämlich, dass bei allen Phänomenen, die wir beobachten können, die ich jetzt gerade angedeutet habe in aller Skizziertheit, eine Synchronisation dieser Systemreferenzen bezogen auf Daten, bezogen auf Erleben, bereits stattfindet. Ja, was die Soziologen so sehr überrascht und dann so gerne beschreiben, ist, dass all das, was passiert, wie Niklas Luhmann gesagt hat, eigentlich unwahrscheinlich ist. Also die Frage aufwirft, warum beteiligt sich daran überhaupt jemand, die Unwahrscheinlichkeitsschwellen also überwunden zu sein scheinen und so etwas wie Frontalunterricht im Gymnasium immer noch existiert. So etwas wie Professoren, die glauben, Studierenden beizubringen, was Theorie ist, immer noch existiert. Ja, Politiker, die sich auf bestimmte Art und Weise Wahlen stellen, immer noch existiert. Investitionskulturen, die will gar nicht auf den Wirtschaftsminister anspielen, glauben, mit nationalen Champions umgehen zu können, immer noch existiert. Ja, wo man sich immer fragt, aber um Himmels Willen, ist da irgendwas nicht verstanden worden? Ja, kann man da vielleicht noch mal für werben, das neu zu denken? Nein, wir gucken umgekehrt und sagen, da ist eine Synchronisation dieser 4 bis 5 Systemreferenzen bezogen auf die Daten, die man hat und bezogen auf das eigene Erleben, zu dem man in der Lage ist, gelungen. Ja, und jetzt kann man hinschauen, das will ich Ihnen aber ersparen, auf die Frage, wie körperliche Irritierbarkeit, weil der Organismus ist seit 200 Jahren vor allem definiert worden als irritables Medium von Strukturen der Lebendigkeit, die neuronalen Fähigkeiten zur Vorhersage von Ereignissen im Sekundentakt, das Zögern von Bewusstseinsstrukturen, die Kontingenz von Gesellschaft und dann auch die Nicht-Trivialität von Technik doch zusammenkommen. Ja? Also die grundsätzlich inkommensurablen, grundsätzlich unterschiedlich arbeitenden Systemreferenzen in dem, was funktioniert, auf gelungene Weise synchronisiert worden sind, obwohl jedes System, das in diesen Systemreferenzen vorkommt, seine eigene Rhythmik, seine eigene Dynamik, seine eigenen Zeitvorstellungen, seine eigenen Zeithorizonte, seine eigenen Ängste, seine eigenen Befürchtungen, seine eigenen Möglichkeiten hat. Ja? Also man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus und setzt genau da, finde ich, soziologische Forschung an. Beispiele können Sie aus der Literatur holen. Ich will das jetzt nicht überstrapazieren. Vielleicht nur ein einziges, weil mich das zunehmend fasziniert. Wenn man sich beispielsweise jetzt bezogen auf den Bereich der Kunst mit Bildern beschäftigt, mit dem Bild beschäftigt. Ja, wenn man sich anschaut, dass wir in den Digitalisierungsmedien, die wir gegenwärtig vor uns haben, ohne Bilder gar nicht auskommen. Wenn man sich anschaut, wie nicht zuletzt in Basel bildwissenschaftliche Fragestellungen entwickelt worden sind, die versuchen, auch mit technischen Bildern zurande zu kommen, ja, mit Bezug auf Böhm, mit Bezug auf Wilhelm Flusser, wie auch immer, dann muss man, wenn man diese Synchronisationsfrage ernst nehmen will, auf Bilder anders schauen, als wir das in der modernen Kunst getan haben, ja, wo Bilder, etwas heruntergebrochen, immer entweder schön oder erhaben waren, mit der Sprache von Immanuel Kant, wo man jetzt sagt, also mit Schönheit und Erhabenheit kommt man in der Kunst nicht zurande, aber erst recht nicht in den technischen Bildern. Was machen Sie denn dann, diese technischen Bilder? Versuch einer Antwort, technische Bilder strukturieren auf materielle Art und Weise die Anschlusschancen von Körpern, Bewusstseinsstrukturen und Gesellschaft an das jeweils Dargestellte, Angedeutete, Verborgene, was in einem Bild sichtbar und nicht sichtbar zugleich ist. Ja, wir fangen an, und dafür stehen Namen wie Karen Barrett und andere, wir fangen an, uns von der semiotischen Ebene zurückzubewegen auf eine materielle Ebene der Setzung von Zäsuren, ja, der Setzung von Schnitten in Bildern, die ein Bewusstsein zu faszinieren erlauben, die ein Handeln nahezulegen versuchen und die eine gesellschaftliche Konvention aufrufen, in der das so oder nicht anders möglich ist. Und bewegen uns von dieser materiellen Ebene wieder zurück auf die semiotische, auf der dann die Zeichenstruktur, die diese Organisation von Handlungsräumen ermöglicht, beschrieben wird. Und diese Materialisierung, die könnte man jetzt für viele andere Beispiele von der Protestbewegung über die Stadt bis zur Agilität beschreiben, will ich Ihnen aber ersparen. Und stattdessen mit einem gewissen Schnitt zu all dem, was ich jetzt gesagt habe, gleichzeitig aber auch nicht, diese Irritation nochmal freisetzen, von der ich am Anfang sprach. Und das ist eine ganz einfache, die Ihnen allen vertraut ist, aber die ich vielleicht nochmal zuspitzen kann. Die lautet folgendermaßen: Je mehr sich die künstliche Intelligenz von der menschlichen hermeneutischen Intelligenz, also von dieser menschlichen Intelligenz, von der wir immer glaubten, dass sie etwas mit Tiefe des Verstehens, mit Ausmalung von Sinn, mit Umgang mit Nichtwissen, Unverständlichkeit, Ungenauigkeit, Mehrdeutigkeit zu tun hat, und von der wir mittlerweile auch wissen, dass wir sie runterbrechen müssen in organische, neuronale, mentale und soziale Intelligenz, weil die menschliche Intelligenz gibt's nicht. Ja, nochmal zurück an den Anfang des Satzes. Je mehr sich die KI von der menschlich-hermeneutischen Intelligenz in Richtung statistischer Schlussverfahren entfernt, Machine Learning hat es im Wesentlichen mit Statistik zu tun, mit einer sehr raffinierten, bayesianischen, egyptischen Statistik zu tun, in der, und das wissen Sie vielfach besser als ich natürlich, die Experten unter Ihnen, mit dem Lernen von Umgewichtungen gearbeitet wird. Also nochmal, je mehr sich die KI von der menschlich-hermeneutischen Intelligenz in Richtung statistischer Schlussverfahren entfernt, je mehr wir also die Frage nicht mehr stellen, ob jemals die maschinelle Intelligenz die menschliche überwinden wird, weil das ist gar nicht die Frage. Die maschinelle Intelligenz ist anders als die menschlich-hermeneutische. Jetzt kommt's, desto mehr entdecken wir die statistischen Eigenschaften dieser menschlichen Intelligenz. Ja, was man als Lernen beschreibt, Lernalgorithmen beschreibt, ist im Moment einer der Hot Topics, wie man so schön sagt, der Hot Topics der Art und Weise, das menschliche Denken auf der mentalen Ebene überhaupt zu verstehen. Ja, und uns Menschen anhand der Frage zu beschreiben, dass wir letztlich auch den größten Leistungen, die wir erbringen, Lektüre der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant zum Beispiel, oder Lektüre des Buches Die Gesellschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann, ja, oder nochmal ein Studium der Turingschen Texte, auch in den größten Leistungen, laufend an nichts anderem arbeiten als an der statistischen Bewältigung unserer eigenen Vorhersehbarkeit dessen, was wir da gerade lesen. Verstehe ich es oder verstehe ich es nicht? Verstehe ich es in diesem Kontext, verstehe ich es in jenem Kontext? Was muss ich tun, um es doch zu verstehen? Ja, wir arrondieren unsere Vorhersagefähigkeit anhand von Theoremen, mit denen wir unterwegs sind, um einschätzen zu können, womit wir uns konfrontieren. Das ist bayesianische Statistik, wie sie im Buche steht, sage ich mal etwas mutig, und ist vielleicht auch nichts anderes als statistische Intelligenz. Wir beobachten an Machine Learning dabei, wie es mit dem, was wir unter Kreativität, unter innovativen Fähigkeiten der Menschen verstanden haben, nichts mehr zu tun hat. Schauen zurück auf die Menschen und entdecken, damit haben wir eigentlich auch nichts zu tun mit Kreativität und Innovativität. Wir haben nur glücklich kombiniert in vielen Fällen und in fast noch mehr Fällen noch unglücklich kombiniert. Und das heißt, letzter Satz, wir verdanken der Koevolution von Körper, Gehirn, Bewusstsein und Gesellschaft, Technik und Kultur das Prinzip einer irreduziblen Komplexität, das, ich sage jetzt mal bewusst, irgendwie auf allen Seiten statistisch, also wahrscheinlichkeitstheoretisch unterfüttert ist, aber nur noch auf Korrelation und nirgendwo mehr auf Kausalität zurückgerechnet werden kann. Die Systeme, die wir beschreiben wollen, sind Systeme, die mit ihrem eigenen Zerfall rechnen, um mit dieser Art von Unwahrscheinlichkeit fertig zu werden. Die Netzwerke, mit denen wir es zu tun haben, sind Netzwerke, die mit ihrer eigenen Unzuverlässigkeit rechnen, um wahrscheinlichkeitstheoretisch überhaupt tauglich zu werden, mit der Welt umzugehen. Und beides zusammen, diese Systeme und diese Netzwerke, schenken uns die Unberechenbarkeit, die uns menschlich sein und menschlich bleiben lässt. Vielen Dank.
Professor Dirk Becker ist Soziologe an der Universität Witten-Herdecke und Systemtheoretiker. Das habt ihr dem Vortrag deutlich angemerkt, als er uns einen Vorausblick in die nächste und dann richtig digitale Gesellschaft bot. Nach Sprache, Schrift und Buchdruck also Aufbruch in eine neue Welt. Ob schön oder nicht, wer vermag das schon vorherzusagen?
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.